Ja. Tarauch, mein Name ist Hobbs. Dies ist der Nur der HSV-Podcast, aufgenommen nach dem 17. Spieltag. Unser Hamburger Sportverein durfte zu den Fohlen reisen nach Mönchengladbach und hat dort das Spiel am Freitagabend mit 1:3 verloren. Und weil Werder Bremen an diesem Spieltag auch gepunktet hat gegen Mainz, überwintert der HSV am Ende der Hinrundentabelle auf einem direkten Abstiegsplatz auf Platz 17. Das ist der Platz, mit dem wir jetzt über Weihnachten und Silvester und leben müssen und mit dem wir auch ins neue Jahr starten. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Folge hier eine etwas längere Folge wird. Ihr, wenn ihr in eurem Podcatcher guckt, dann wisst ihr ja schon, wie lange die Folge geworden ist. Ich im Moment der Aufnahme weiß es noch nicht, ne? Aber ich habe mir vorgenommen, ich werde diese Folge mal etwas anders machen als die Folgen zuvor. Ich werde sie in zwei Teile unterteilen. Im ersten Teil spreche ich nur über das Spiel gegen Gladbach und im zweiten Teil will ich dann mit euch gemeinsam mal auf die Hinrunde gucken und auf die aktuelle Situation des Hamburger Sportvereins. Habe diesbezüglich auch über Twitter angefragt, ob es nicht den einen oder anderen HSV-Podcast-Hörer gibt, der dazu etwas zu sagen hat und der mir ein Audio-File schicken möchte. 3 Hörer sind diesem Aufruf gefolgt und jetzt das ganz Besondere, ich habe mir alle 3 Audio-Files noch nicht angehört. Das heißt, ich werde mit euch gemeinsam live die Meinung auch der Hörer hier abspielen und dann anschließend kommentieren. Also es wird auch für mich eine ganz spannende Folge. Und ich meine, so eine letzte Folge, ne, zum Jahresende, da können wir uns mal ein bisschen Zeit lassen, oder? Deswegen, ich habe auch mal die Getränkewahl ein bisschen verändert. Normalerweise seit 100 Jahren ja immer die Fritz-Cola an meiner Seite. Dieses Mal reiße ich hier dieses Stück Papier, oder was ist das? Alu, ganz dünnes Alu ab. Von der San Pellegrino-Dose. Und die öffne ich jetzt. Denn diese San Pellegrino-Dose mit Orangenlimonade ist wirklich der Hammer. Ich liebe die. Sensationell. Und jetzt werde ich sie kurz antrinken. Da. Wartet bitte kurz. Oh, Hammer. Wirklich ein sensationell. So. Also, erster Teil. Lasst uns gucken auf das Spiel gegen Gladbach. Und ich denke, diese Geschichte ist relativ einfach zu erzählen. Der HSV hat die ersten 10 Minuten völlig verschlafen. Meiner Meinung nach untypisch. In den meisten Spielen der Hinrunde waren wir ja ziemlich wach, wenn die Spiele losgegangen sind. Hier war es gar nicht so. Gladbach hat den HSV überrannt, war die dramatisch bessere Mannschaft, hatte viele Torchancen, hat gedrängt ohne Ende. Ich glaube, nach 6 Minuten schon 4 Ecken oder so. Also ich habe jetzt hier das Internet nicht geöffnet. Ich habe keine Statistiken jetzt vor mir. Aber ich glaube, das war so unglaublich druckvoll. Dann macht Gladbach auch sein Tor. Völlig verdient, nach 9 Minuten, glaube ich, zum 1:0. Und hat dann so ein bisschen kräfteschonender gespielt. Verwunderlich, wie ich finde. Zugegeben, diese Power in den ersten 10 Minuten, die hätte vielleicht auch Gladbach nicht 90 Minuten durchhalten können. Im Gegensatz zum Hamburger Sportverein sind die Fohlen ja auch noch im DFB-Pokal. Im Moment der Aufnahme weiß ich noch nicht, ob Gladbach dann eine Runde im DFB-Pokal weiterkommt oder jetzt in den nächsten Stunden ausscheidet. Ihr werdet das vielleicht wissen, wenn ihr den Podcast etwas später hört. Aber ich weiß noch nicht, aber egal. Klar, dass man ein bisschen kräfteschonender zu Werke geht, ist klar. Aber ich finde, sie haben doch nicht einen Gang, sondern sie haben 2-3 Gänge rausgenommen. Der HSV wiederum hat das aber auch ausgenutzt, ist dann besser ins Spiel gekommen und war meiner Meinung nach dann auch die wirklich bessere Mannschaft und hätte sich eigentlich auch schon den Ausgleich zur Halbzeit verdient, ist aber nichts geworden. Wir sind mit einem 0-1, mit einem 0-1 Rückstand in die Pause gegangen. Der HSV hat dann weitergemacht, wo er am Ende der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Der HSV war unglaublich druckvoll, war auch spielerisch, ich sag jetzt mal, ideenreicher als am Anfang der Saison. Ich finde, da so eine spielerische Entwicklung ist schon deutlich zu erkennen für mein Empfinden. Und gab es vielleicht vom besten HSV an dem Abend von Aaron Hunt eine super Flanke, ein super Pass in den Lauf von André Hahn und der hat dann gegen seinen Ex-Club getroffen, 1:1. Der HSV bis zu dem Zeitpunkt war das meiner Meinung nach völlig verdient. Und der HSV spielte weiterhin gut Und was anscheinend viele Kommentarschreiber oder auch Twitterer wohl vergessen haben, denn wir haben das Spiel, ich habe es am Anfang gesagt, ne, falls ihr es nicht wusstet, wir haben das Spiel ja 3-1 verloren. Aber was wohl viele vergessen haben, das, und das war ganz erstaunlich, so in der 60., 65. Minute herum wurde das Stadion unruhig und die Gladbach-Fans haben ihre eigene Mannschaft ausgepfiffen, weil sie mit der Leistung so gar nicht zufrieden waren. Und der HSV hier das deutlich bessere Team war. Und das empfand ich auch ganz genauso. Wir hätten dann eigentlich auch das ein oder andere Ding noch machen müssen. Eine zugegebene 100% Torschance war nachher nicht mehr dabei, aber viele druckvolle Phasen und ja, da hätte auch man sie nicht beschweren dürfen als Gladbacher, wenn man da auch zurückgelegen hätte. Also der HSV hat da wirklich ganz gut gespielt. Dann passierte allerdings etwas, was man sich als Fan natürlich erhofft, wenn man die eigene Mannschaft auspfeift und den Unmut äußert, dass sie sich mal ein Herz nehmen und sagen, oh Gott, okay, die fühlten sich anscheinend dann so ein bisschen bedrängt, noch mal ein bisschen mehr Gas zu geben. Und Gladbach ist ja eine unglaublich spielstarke Mannschaft, gehört nach dem HSV so mit zu meinen Lieblingsmannschaften in der Bundesliga schon seit ein paar Jahren, auch schon unter, wie hieß denn der, Lucien Favre, fand ich die schon super. Also ich finde, Gladbach, also wenn immer viele von Köln als Vorbild gesprochen haben, so noch vor dieser Saison, ne, für den HSV, da ist Gladbach ehrlich gesagt so mein Vorbild. Sind auch abgestiegen, das wollen wir jetzt unbedingt nicht wiederholen, aber da komme ich ja gleich zu. Also das wollen wir nicht nachmachen, ne, komme ich ja gleich nochmal zu. Aber ich meine, die waren auch vor ein paar Jahren mal richtig weit unten und haben die richtigen Schlüsse gezogen, haben das gut gemacht und ich finde, die Mannschaft ist einfach toll. Und die haben nachher auch dann wieder gut gespielt, haben sich am Riemen gerissen, haben dann das 2-1 gemacht. Dann hat der Markus Gisdol für meinen Geschmack nicht sofort reagiert. Leider hat dann zu spät gewechselt, da stand es dann aber schon 3-1. Und dann war das Ding nachher verloren. Und natürlich konnte man sich als HSVer auch nicht wirklich beschweren. Die Niederlage über 90 Minuten war zwar schon okay, die geht schon so in Ordnung, aber hätte der HSV, ich weiß, wenn hätte und so, das sind nie so tolle Wörter beim Fußball, aber hätte der HSV in seiner Druckphase, so ab der 20., 30. Minute bis zur 60., 70. Minute, wenn wir da mal mehr als ein Tor geschossen hätten, dann wäre hier definitiv auch mehr drin gewesen. Also der HSV, meiner Meinung nach, über 90 Minuten gesehen, hätte dieses Spiel nicht verlieren brauchen, aufgrund der deutlich besseren Torchancen, die auch nicht reingegangen sind. Da denke ich nur an diesen Franzosen, der dann die Pfosten gehauen hat. Also aufgrund der besseren Chancen geht das so okay. Ja, das müssen wir akzeptieren. Aber dass Gladbach jetzt die deutlich sichtbar bessere Mannschaft war, das empfand ich nicht so. Und insofern ist das ärgerlich. Und hat mich nach dem Spiel irgendwie auch nicht so gut schlafen lassen. Und damit gleite ich ganz langsam, aber sicher schon in den zweiten Teil dieses Podcastes rein. Denn ich habe viel getwittert nach dem Spiel. So viel wie seit, ich würde fast sagen Jahren nicht mehr. Weil ich wirklich diese Niederlage nach dem Abpfiff fast ungerecht empfand. Jetzt so mit ein paar Mal drüber schlafen, sage ich noch, sie geht schon in Ordnung. Aber hätte definitiv auch anders ausgehen können. Aber nach dem Spiel fand ich das so ungerecht, weil wir so die deutlich bessere Mannschaft waren. Und dann habe ich bei Twitter so viele gesehen, die mal wieder auf Gisdol raufgehauen haben und auf den HSV raufgehauen haben und immer gleich die große Keule geschwungen haben. Und da habe ich mir dann erlaubt zu sagen, dass ich weiß, dass wir auf einem Abstiegsplatz überwintern. An dem Freitagabend wusste ich noch nicht, dass auch der 17. ist. Ich habe immer noch gehofft, natürlich so ein bisschen 16. Relegationsplatz, aber egal. Ich weiß das alles, aber ich mache mir jetzt nicht die größten Sorgen, weil, und das ist auch meine Meinung, auch heute noch im Moment der Aufnahme, wir spielen so guten Fußball, also immer auf HSV-Niveau verglichen. Ja, bitte nicht vergleichen jetzt mit richtig geilen Mannschaften, sondern vergleichen und auch bitte nicht mit den Gehältern vergleichen. Ich komme da auch gleich zu, ne, was die Mannschaft so kostet. Sondern ich rede nur rein sportlich. Ja. Rein sportlich vergleiche ich jetzt mal den HSV im Dezember 2017 mit dem HSV in den letzten 2, 3, 4 Jahren. Und da muss ich sagen, haben wir noch nie so gut gespielt wie aktuell. Endlich nicht mehr hoch und weit, endlich zum Ende der Saison hin auch mehr spielerisch. Dabei hat der HSV nie den Kampf vergessen, also bis auf wenige Spiele Ausnahme. Freiburg ist jetzt halt so ein Beispiel oder Hannover war auch so ein Beispiel. Aber ansonsten, also oftmals ist der HSV kämpferisch ja stark, läuferisch ja auch stark und jetzt halt auch spielerisch ganz gut. Und ich finde, so gut wie jetzt zum Schluss der Saison, muss ich sagen, haben wir lange nicht gespielt. Und was mir auch sehr gut gefällt beim Hamburger Sportverein, ist endlich eine richtig tolle Mischung der Spieler, ein Mix der Spieler zwischen jungen Perspektivspielern mit viel Talent und, ich sag mal, visierten, gedienten Bundesliga-Profis, ja, so im Sommer, Herbst ihrer Karriere. So, und diese Mischung finde ich großartig. Ein Ito und ein Arp und ein Janicic und ein Waldschmidt und so weiter auf der einen Seite und dann ein Aaron Hunt und Papadopoulos und Mavrai und so auf der anderen Seite. Ich finde, diese Mischung insgesamt ist sehr gut, so gut auch wie seit Jahren nicht. Und wenn man dann auch sieht, was, ob man jetzt Bernhard Peters mag oder nicht, ich persönlich, ich habe den Mann nie kennengelernt, aber ich finde ihn völlig unsympathisch. Aber wenn man so sieht, was so jetzt, so nach 2 Jahren, langsam sich bewegt in der Jugend und Regionalmannschaft, U19 und so weiter, das sieht ja alles ziemlich gut aus. Da scheinen wir doch das ein oder andere wirklich tolle Talente in unseren Reihen zu haben. Und wenn man dann diese Mischung sich anguckt, das ist ja auch der einzige Weg, wo der HSV mittel- und langfristig sich irgendwie mal befreien kann, dann ist diese Mischung mir auch in dem Bundesliga-Team, gefällt mir wirklich sehr gut. Das finde ich toll. Also spielerisch, finde ich, haben wir uns weiterentwickelt und auch was den Mix der einzelnen Spieler angeht, sind wir so gut aufgestellt wie seit langem nicht. Und deswegen denke ich, brauchen wir nicht so, also ich gucke jetzt nicht so absolut sorgenvoll in die Rückrunde, sondern ich glaube, dass wenn wir diese Mannschaft in Ruhe arbeiten lassen, dass die mehr Punkte holen wird als in der Hinrunde. Und ja, also von dem her habe ich jetzt keine so großen Sorgen. Ich sage das allerdings immer mit einem kleinen Fragezeichen oder mit einem kleinen, in so einer Klammer, weil ich natürlich auch nicht naiv durch die Welt gehe. Und ich natürlich auch weiß, ey, wenn du schon Spiele nicht gewinnst, wo du eigentlich die bessere Mannschaft warst, wann willst du denn dann punkten? Weil wir haben natürlich auch, wir werden auch in der Rückrunde Spiele haben, wo unser Gegner deutlich besser ist als wir, wo wir keine Chance haben. Aber wenn wir dann schon Spiele, wie gegen Gladbach, wo Gladbach nicht wirklich besser war als wir, ne? Frankfurt haben uns auch geschlagen, ne? Die waren nun wirklich auch nicht besser als wir. Wolfsburg haben wir unentschieden gespielt. Die sind froh, dass sie unentschieden gespielt haben. Da waren wir deutlich besser als die. Also wenn du alleine nur die letzten 3 Spiele nimmst, da muss man wirklich sagen, wenn du solche Spiele nicht gewinnst oder zumindest mal punktest, Frankfurt, Gladbach, ja, wenn du da noch nicht mal einen Punkt mitnimmst, ja, wie willst du denn dann die Punkte sammeln? Und das erinnert einen dann natürlich sehr stark an die Saison vor, ich glaube, vor 2 Jahren, als der VfB Stuttgart am Ende abgestiegen ist. Da haben wir doch alle Fußballfans, da haben wir doch alle gesagt, geile Mischung, ne? Da haben die Davi gehabt und ein Maxim und so weiter, so junge, kreative Spieler, da haben sie auch einen Gentner und so, da haben sie auch ein paar ältere Spieler gehabt, die haben meistens auch einen sehr ansehnlichen Fußball gespielt und man hat immer gedacht, also ich zumindest habe immer gedacht, Stuttgart wird niemals absteigen, weil die viel zu gut sind. Ja, nachher sind sie doch abgestiegen. Das heißt, nur weil ich jetzt empfinde, dass wir spielerisch besser geworden sind als in den Jahren zuvor und dass auch die Mischung in der Mannschaft besser ist und deutlich positiver ist als in den Jahren zuvor, heißt es ja noch lange nicht, dass es wie eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir dann auch genügend Punkte in der Rückrunde sammeln. Ich sehe das und ich sehe auch, das ist eine ganz große Gefahr. Auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Und ich sehe jetzt momentan überhaupt gar keine Alternative, groß in Spieler zu investieren, Millionen wieder im Winter auszugeben für irgendwelche Transfers. Warum? Die Mannschaft ist eigentlich ganz gut. Wieder immer im HSV-Niveau zu sehen. Ne? Die Mannschaft ist eigentlich ganz gut. Und die Mannschaft ist auch viel zu teuer. Ja, also jetzt nochmal wieder jemanden raufzusetzen, heißt ja nochmal wieder noch mehr Geld auszugeben, noch teurer die Mannschaft werden zu lassen. Das ist ja Bullshit. Also nein, das würde ich nicht tun. Und ich sehe jetzt auch nicht unbedingt einen Ansatz für einen anderen Trainer oder für ein anderes Trainerteam, weil du siehst ja schon, dass die langsam anfangen zu entwickeln. Und wenn, ich habe mir das nochmal durchgelesen, dann so den Werdegang von Markus Gisdol auch gerade bei Hoffenheim, dann siehst du, wie viele junge Spieler der zu richtig guten Bundesligaspielern gemacht hat. Also insofern würde ich sagen, wir haben den richtigen Trainer, wir haben das richtige Trainerteam, wir haben auch mit Jens Todt und mit Heribert Bruchhagen die Menschen, die auch so ein bisschen ruhiger sind, die halt nicht so Lautsprecher sind, die nicht auf jede Panikmeldung auch gleich reagieren in den Medien oder in den sozialen Medien. Das finde ich eigentlich alles sehr gut und insofern denke ich, ey, es ist keine Zeit, sich zu entspannen. Wir brauchen dringend die Punkte. Ich habe es ja gerade eben gesagt. Und wir müssen bei den Spielen, wo wir besser sind, müssen wir auch unbedingt viele, viel mehr Dreier einfahren, als wir das in der Hinrunde gemacht haben. Aber ich sage mal, wir sind da jetzt ziemlich auf, wir haben da eine ganz gute Basis geschaffen. So würde ich das mal sehen. Und ja, ich hoffe, das trifft, also ich weiß, dass nicht alle so denken wie ich und der eine oder andere wird es jetzt hören und wird sagen, um Gottes Willen, alles Bullshit. Aber ich wollte euch ja nur sagen, wie ich es aktuell sehe. Also ich würde jetzt im Winter weder den Trainer wechseln noch sonst irgendwas. Ich würde auch nicht groß an den Spielern was drehen, sondern ich würde hier wirklich gucken, dass man versucht, dieser Mannschaft mehr Vertrauen zu geben, mehr Stabilität zu geben, damit wir am Ende nachher mehr Tore schießen. Unser Problem ist ja definitiv nur 15 Tore in 17 Spielen. Ja, wie man überhaupt mit 15 Toren 15 Punkte machen kann, das ist ja, glaube ich, eh schon mal sehr verwunderlich. Und ich denke, das ist da unser Problem. Und ich weiß gar nicht, wer das getwittert hat, aber vor kurzem hat irgendjemand hier in meiner Twitter-Leiste geschrieben, alle Mannschaften, die noch dem Abstieg entrungen sind. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also alle Mannschaften, die vor dem Abstieg standen, aber die am Ende dann doch nicht abgestiegen sind, die hat meistens immer einen sehr guten Offensivspieler, der viele Tore geschossen hat. Und das hat der HSV ja definitiv nicht. Also wenn du dann so hörst, dass unsere beiden besten Spieler, wer war das? Ich glaube, 2 Tore oder 3 Tore haben die geschossen. Also schlimm. Ja, also wir brauchen natürlich einen Wood aus der letzten Rückrunde zum Beispiel. Ne? Und ich bin jetzt mal gespannt. Wird es ein Wood? Kommt er nochmal jetzt zurück? Hat er sich einfach mal eine Auszeit genommen in der Hinrunde? Macht das ein Luca Waldschmidt, weil er sich weiter verbessert? Was ist mit Fiete Arp, wenn er beim HSV bleibt? Jetzt heißt es ja nicht, dass er nicht bleibt, aber Fiete Arp ist halt so eine Personalie, über die man dann immer wieder spricht. Aber ist ja ganz egal, ja. Natürlich ein Riesentalent auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der ist sehr schnell in den Fokus von vielen Spielern und von vielen Experten geraten und die Mannschaften stellen sich jetzt schon auf ihn ganz gut ein. Das haben wir in den letzten beiden Spielen ja auch schon gesehen und auch daran muss er natürlich wachsen, sich weiterentwickeln. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir definitiv in der Offensive gefährlicher werden. Das ist klar. Ich glaube, das ist unsere Achillesferse in der Hinrunde gewesen. So, also, das war jetzt der Rückblick auf das Spiel Gladbach und schon so ein kleiner Schwenk auch natürlich in so ein kleines Fazit, wo steht der HSV aktuell zurzeit. Ich kann mir aber vorstellen, ich weiß es natürlich auch, dass es da einige da draußen gibt, die jetzt nicht meiner Meinung sind, weil die gleich mit der großen Keule wieder um sich schwingen. Also der von mir wirklich sehr geschätzte und ich lese ihn total gern und ich finde, ganz, ganz oft hält er den Finger in die richtige Wunde. Das tut manchmal als HSV-Fan weh, aber ich bin ganz froh, dass er das genauso macht, wie er das macht. Das ist der Daniel Jovanov. Aber als Daniel nach dem Spiel anfing, da zu twittern zwischen Gisdol und Bruchhagen, ne, da stimmt es ja schon länger nicht mehr und, das finde ich dann auch so ein bisschen immer gefährlich, dass man sagt, mein Gott, also selbst wenn das so ist, ja, musst du jetzt da von außen immer noch ein bisschen was reingießen, ne, so dass es nachher größer wird, das Problem. Und dann sagt man nachher, nee, also die Medien sind nicht das Problem, das waren ja die beiden. Aber in Wirklichkeit wissen wir natürlich auch, mein Gott, wir kennen es ja auch im Privaten, ne, auch wenn wir nicht in der Zeitung stehen, von Stille Post. Ne, hast du gehört, die Nachbarin hat zu dir gesagt, ja, wie siehst du denn aus? Oder was ist eine blöde Frisur, die du jetzt hast? Oder was ist das für ein scheiß Auto? Und schon geht es wieder los, ne, immer vom Hören sagen. Und das verbessert natürlich auch keine Beziehung, sage ich mal. Und deswegen finde ich das immer ein bisschen blöd, ne, wenn von außen das so ein bisschen reingegossen wird und am Ende, wenn es dann zum Knall kommt, heißt es, naja, wir haben das Problem ja nicht gemacht, wir haben es ja nur benannt. Also Daniel Jovanov, bei aller großer wirklich Sympathie und vielen Dingen und auch ich sage ja nicht immer alles goldrichtig und auch ich liege nicht immer mit allen Dingen richtig, deswegen sei es jedem und natürlich auch dem Daniel absolut zugute gehalten, wenn man sagt, nicht jeder Tweet ist jetzt das Größte. Ne? Also nur sagen, bei mir ist recht nicht. Ne? Aber in diesem Fall, das fand ich dann einfach in dem Moment dann irgendwie auch doof. Ja? Und wenn du dann auch andere siehst, ja, die mir dann geschrieben haben und unglaublich leidenschaftlich war, die Unerbittliche, die dann also relativ sich auf Markus Gisdol eingeschossen hat und sagt, also sie sieht überhaupt gar keine Spielentwicklung beim HSV, ja, dann kannst du natürlich nachher auch nicht wenig machen. Das Tolle ist, ob das die Unerbittliche ist, nur der Markus, ob das der Ronny ist oder auch Daniel Jovanov, nur der Markus und wie sie alle heißen, alle, die mir so geschrieben haben oder die mit mir an dem Freitagabend dann getwittert haben, alle verbindet natürlich die Leidenschaft für den HSV und keiner meint es böse und jeder will nur seinen Frust loswerden, aber nicht Frust im Sinne von, ich will jetzt einfach nur mal pöbeln, sondern jeder hat natürlich auch einen anderen Ansatz. Der eine hat es beim Trainer, der nächste sieht es bei einigen Spielern und der andere dann in der Führungsriege. Also das ist klar, ja, dass man da unterschiedliche Auffassungen hat. Und da habe ich mir dann so gedacht, okay, zum einen würde ich gerne natürlich mal loswerden, wie denke ich darüber? Und das ist, glaube ich, auch wichtig hier für diesen Podcast, für euch, für das Jahr 2018 zu wissen. Und zum anderen möchte ich eure Meinung hören, deswegen ja auch der Aufruf mit den Audio-Files. Also bevor ich jetzt zu denen komme, noch gerne möchte ich noch mal was Allgemeines zur aktuellen Situation des HSVs sagen und auch so ein bisschen, wie ich mich auch im kommenden Jahr weiterhin mit diesem Podcast positionieren möchte. Also wer diesen Podcast und wer mir, also wer diesen Podcast schon seit Jahren hört oder wer mir schon seit vielen Jahren auf Twitter folgt, der weiß, dass ich versuche zumindest viele unterschiedliche Facetten immer wieder zu berücksichtigen. Und ich glaube auch nicht, dass ich so ein ganz naiver Typ bin oder der irgendwie nur plump irgendwie in eine Richtung denkt, sondern ich versuche ganz viele Richtungen in meine Meinungsfindung immer mit einzubeziehen. Und beim HSV ist das immer notwendig, dass man da natürlich auch die Vereinsführung sich anguckt. Der HSV wurde schon vor der Ausgliederung äußerst beschissen geführt, sehr egoistisch geführt von vielen Personen, die eher da so ein, ich sag jetzt mal, so eine Selbstbedienungsmentalität an den Tag gelegt haben oder Profilneurosen hatten. Das war wirklich furchtbar. Deswegen haben ja viele Fans, unter anderem ja auch ich, für die Ausgliederung gestimmt. Ja, und dann kamen wir vom Regen in die Traufe. Wenn das im amerikanischen Sport passiert wäre, dann hätte Hollywood das sicher mal sehr geil verfilmt, ja, wie dann jemand wie Dietmar Beiersdorfer kommen kann, der auch nicht alles falsch gemacht hat, aber doch sehr viele Fehler gemacht hat. Und der größte ist definitiv, dass er sich, und das hat er übrigens bei Daniel Jovanov auf goal.com, hat er sich in einem Interview geäußert, was Daniel wunderbar geführt hat, wo Beiersdorfer gesagt hat, dass er sich nicht an HSV Plus gebunden fühlt. Ja, und hat dann sein eigenes Leitbild erstellt, obwohl HSV Plus ja schon ein Leitbild hatte. Und ich habe über diese ganzen Dinge ja schon 100.000 Mal gesprochen. Aber natürlich, am Ende hat es alles etwas damit zu tun. Ja? Circle of Life. Ja? Irgendwo sind wir alle dann in diesem Kreis drin. Und beim HSV ist es natürlich genauso, dass wenn der Verein seit Jahren nicht gut geführt wird dort oben, dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn das Produkt, was unten rauskommt, jetzt auch nicht wirklich geil ist. Ja? Und wie viel Schuld jetzt ein Heribert Bruchhagen und ein Jens Todt haben, das mag ich wirklich nicht zu benennen. Ich weiß es nicht. Mein Gefühl sagt mir, dass sie sehr wenig Schuld haben, weil mein Gefühl sagt mir, und da gucke ich jetzt auf mein eigenes Geschäftsleben, also auf mein privates Leben, mein Leben als Selbstständiger. Es gibt gewisse Entscheidungen, die du im Leben fällst, auch im Berufsleben fällst, die wirklich weitreichende Entscheidungen haben, egal was dann in der Zukunft noch passiert. Aber du hast einmal einen Flock in den Boden gerammt und muss damit jetzt umgehen. Und diesen Flock wieder rauszunehmen, ist wahnsinnig kompliziert. Manchmal geht es gar nicht, ohne dass nicht das ganze Haus zusammenbricht. Und ich glaube, dass weder Heribert Bruchhagen noch Jens Todt irgendwelche Flöcke im Boden gehauen haben, sondern die haben halt ein völlig wirres Konstrukt vorgefunden. Natürlich auch besonders mit Klaus-Michael Kühne und mit Volker Struth und mit diesen ganzen Dingen, den ganzen Verzahnungen, die es da gibt, auch in der Medienwelt, sodass man sagt, was sollen die denn machen? Die können nicht, es ist kein Videospiel, es ist kein Hollywood-Film, wo du jetzt sagst, so okay, jetzt mache ich mal Reset drücken, jetzt mache ich mal alles neu und dann geht es. Da hängt ja so viel dran, da hängen so viele Menschen dran, da hängen so viele Werte dran, da hängen so viele Firmen dran an dem HSV, dass du jetzt, wenn du ein bisschen verantwortungsvoll bist, dann bemühst du dich natürlich, möglichst an den richtigen Schrauben Veränderungen vorzunehmen, ohne jetzt alles wirklich kaputt zu hauen, weil du weißt, kaputt hauen, wie gesagt, das funktioniert vielleicht nur mal in Hollywood-Filmen, aber wenn der HSV einmal so richtig an der Wand ist, ob der wieder aufsteht, das wissen wir halt alle nicht. Und deswegen kann es natürlich sein, dass Heribert Bruchhagen und Jens Todt an der einen oder anderen Schraube gedreht haben, an der sie lieber hätten nicht drehen sollen oder sie haben vielleicht in die falsche Richtung gedreht. Ich sage ja nicht, dass diese Männer alles perfekt machen, aber ich glaube, sie haben gar nicht mehr so viel Einfluss, weil das Kind ist schon vor ihrer Zeit völlig in den Brunnen gefallen mit der hohen, hohen Verschuldung und mit dieser Abhängigkeit mit Klaus-Michael Kühne, der auch den HSV-Verantwortlichen der Führung ja nicht wirklich vertraut und sich von anderen wiederum einflüstern lässt, die dann wieder, ne, Volker Struth ist so ein Beispiel, die dann wieder auch wieder Einfluss haben, dann auch direkt auf die Mannschaft und auf die Kaderzusammenstellung. Also das ist alles ein wahnsinnig kompliziertes Konstrukt und es ist sehr komplex und es ist natürlich nicht leistungsfördernd. Und wenn das so ist, und das ist, glaube ich, völlig festgefahren, dann kann unten am Ende, glaube ich, auch nicht das geilste Produkt rauskommen. Sondern ich glaube, das geht nur, wir Hamburger kennen das doch. Ne? Wir haben doch immer diesen Satz, der Fisch stinkt am Kopf zuerst. Und ich glaube, der Kopf, also das heißt die Führung des Vereins, die stinkt schon seit ganz vielen Jahren. Oftmals auch wirklich selbstgemacht und blind einfach die falschen Entscheidungen getroffen, manchmal vielleicht aber auch wirklich aus Unwissenheit oder einfach auch unglücklich die falschen Entscheidungen getroffen. Das kann jeder für sich selber beurteilen, aber der HSV hat halt ein unglaubliches Führungsproblem. Und wer das noch nicht wahrhaben will, der sollte sich den aktuellen Spiegel mal durchlesen. Ausgabe 51 mit so einem Baby auf dem Cover, Wunsch Kind ist der Titel. Und dann blättert mal auf Seite, ich glaube, es war die Seite 98. Ich habe den Spiegel jetzt gerade vor mir liegen. So, genau. Nur Uwe ist noch eine Bank. So heißt der Artikel, der über vier Seiten geht. Und wenn ihr HSV-Fans seid, dann solltet ihr die 4,50 Euro vielleicht mal wirklich investieren und nicht versuchen, irgendwie Mitschnitte im Internet daraus zu bekommen, sondern gebt doch ruhig mal das Geld aus. Ich finde, das ist toll, so eine haptische Zeitung, ne, wo du wirklich Papier in der Hand hast und so. Und da wird über die aktuelle Situation des HSV, finde ich, sehr gut geschrieben. Es tut weh, wenn man das als HSV-Fan liest, aber ich habe jetzt ja auch nicht die geilsten Quellen der Welt. Also der Spiegel hat mit Sicherheit viel bessere Quellen und kann viel professioneller recherchieren, als ich das tue. Aber das, was ich so mitbekommen habe in den letzten Monaten, deckt sich mehr oder weniger eins zu eins mit dem, was ich da gelesen habe. Also mir tat der Artikel weh, aber ich habe mich dann noch bestätigt gefühlt, was ich nicht gerne gefühlt. Aber ich glaube, das 1 zu 1, was da drin steht und dass dann natürlich auch Mitarbeiter frustriert sind beim HSV und dass dann eine Führung ist ja nicht nur Bruchhagen und Todd, Führung sind ja auch ganz viele Menschen unter denen oder denen, die wieder zuarbeiten. Und wenn du dann so siehst, was da gemacht wird und wo du versuchst einzusparen und du kriegst keinen Blumenstrauß mehr zum Geburtstag, sondern nur noch einen Gutschein vom Fanshop. Und also das sind alles so Dinge, da kannst du bei jedem einzelnen Punkt sagen, ist ja nicht so schlimm, stell dich nicht so an. Aber was macht das aus? Ja, ich habe in meinem realen Leben habe ich unter anderem mit einem großen Konzern zu tun, der aktuell Schwierigkeiten hat und der schon im März 2017 gesagt hat, die Geschäftsjahre waren so schlecht und das neue Jahr ist auch so schlecht gestartet, dass es keine Weihnachtsfeier geben wird für diese Mitarbeiter. Und ich habe mit diversen Mitarbeitern zu tun im Laufe meines Berufslebens und ich habe mit diversen Mitarbeitern dann Kontakt gehabt im Laufe dieses Jahres und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für eine miese Stimmung bei diesen Mitarbeitern war und was für eine, ja, also die waren völlig demotiviert, weil so eine scheiß Weihnachtsfeier ausfällt. Da könntest du natürlich von außen sagen, ey, na, vergiss doch so eine blöde Weihnachtsfeier, wenn es dadurch dem Konzern besser geht und am Ende dann euer Arbeitsplatz mehr gesichert ist, ist es doch okay. Ja, scheiß auf diese Weihnachtsfeier. Aber du hast gesehen, was es mit den Menschen ausgemacht hat. Die waren völlig demotiviert und haben gesagt, was für eine blöde Company arbeite ich hier eigentlich. Und wenn ich das jetzt wieder so übertrage auf den Hamburger Sportverein und du siehst das dann oder du liest es dann, was da im Spiegel steht, dann kann man sich vorstellen, dass da völlig viel Frust ist beim HSV und wenn das so ist, dann geht das in jede einzelne Zelle und endet dann natürlich auch bei den Fußballspielern, die ja nicht betroffen sind von diesen ganzen Sparmaßnahmen, aber die dann, ob gewollt oder nicht gewollt, natürlich sich auch den Neid die natürlich auch dann den Neid anziehen in diesem Umfeld. Und ein Umfeld, was verunsichert ist, wo du nicht weißt, wie geht's denn morgen weiter und wo auch noch Neid herrscht. Ja, ganz ehrlich, wie soll da denn jetzt eine Frische und eine Leichtigkeit reinkommen, sodass die Mannschaft irgendwie ganz toll auf dem Platz funktioniert? Das ist nicht unmöglich, aber das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Und als Trainer und als Trainerteam musst du hier natürlich auch immer noch mal die Waage halten, weil du bist natürlich verantwortlich für die 90 Minuten, die da auf dem Platz passieren, aber du bist natürlich auch irgendwo zwischen den Stühlen, auch was die Vereinsführung angeht, und bist sicher auch Dingen ausgesetzt, die du nicht so wirklich beeinflussen kannst. Wenn du dann eventuell Vorgesetzte hast, die dir auch noch so ein bisschen in die Aufstellung vielleicht reinquatschen, das habe ich jetzt nicht gehört beim HSV, aber man hört das immer mal wieder in der Bundesliga. Und auch in der Vergangenheit beim HSV soll es so gewesen sein, jetzt nicht unter Gisdol. Aber ja, wenn du dann solche Dinge dann mitbekommst, dann ist das halt wahnsinnig schwer. So, und deswegen sage ich, ja, klar muss man alles, was in der Führung passiert und diese ganzen Schulden, die der HSV hat, ja, über 100 Millionen Schulden, das ist natürlich ein wahnsinniges Brett. Und klar ist, wenn da jetzt ein Verein kommt, der für einen Fiete Arp oder für irgendeinen anderen Spieler ein paar Millionen bietet, ne, dann ist der weg. Ja, und weil der HSV, glaube ich, auch gar keine Chance hat. Natürlich werden dann die Fans wieder sagen, es kann doch wohl nicht angehen, gerade unsere Talente, und genau die müssen wir jetzt binden an unseren Verein. Das ist natürlich aus Fansicht 100% richtig und würde natürlich auch dem Verein helfen, schneller wieder in die Spur zu kommen. Aber wenn du Spieler bist oder Spielerberater bist, dann siehst du es vielleicht ein bisschen anders, wenn ein geiler Verein um die Ecke kommt. Und wenn der Verein hochverschuldet ist und die dringend, also sich schon überlegen muss, ob die Rasenheizung immer angeschaltet werden kann oder ob wir die manchmal vielleicht auch mehr drosseln, um Energiekosten zu sparen. Also wenn du schon so weit gekommen bist und da sagt, bietet jemand, keine Ahnung, 6, 7, 8 Millionen für einen Spieler, dann ist der natürlich weg. Das ist doch klar. Und dadurch wird es natürlich unglaublich schwierig für den Hamburger Sportverein, sich zu behaupten, denn wir wissen, Abstieg würde jetzt nicht nur bedeuten, dass wir die Uhr da abstellen und dass es der erste Abstieg wäre in der Geschichte des HSV, der Dino, bla 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 bla, sondern es würde bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit nicht gerade gering ist, dass der HSV keine Lizenz bekommt für die zweite Liga, weil da ja noch deutlich weniger Fernsehgelder zu holen sind. Und wie soll der HSV dann nur ansatzweise seine laufenden Kosten decken? Also würde man hier geradewegs höchstwahrscheinlich in die Insolvenz rutschen, was dann bedeutet, ähnlich wie bei 1860 München, ja, Liga 3, Liga 4, Liga 5, nur muss man mal gucken. Jetzt hat der HSV aber auch, im Gegensatz zu 1860 München, hat der HSV aber ein eigenes Stadion mit dem Volksparkstadion, das gehört ja dem HSV. Was passiert denn damit? Muss man das veräußern? An wen? Da gibt es ja keinen, der das irgendwie kauft. Also es ist unglaublich kompliziert. Und in diesem ganzen Konstrukt musst du die Nerven bewahren. Wahnsinn. Ja, und wenn dann noch Spieler so Fehler passieren, wie jetzt im letzten Spiel Papadopoulos, der sonst, finde ich, eine ganz tolle Hinrunde gespielt hat und der auch verletzungsfrei geblieben ist. Also ich finde, Papadopoulos hat deutlich, deutlich dem HSV mehr gegeben, als ich das erwartet habe im Sommer. Insofern, ich will das 0,0 Papadopoulos-Bashing, aber ihm ist nun gerade der Fehler vor dem 2-1 passiert und damit mit dem Punktverlust des HSV. Und wenn dann sowas auch noch passiert, wie willst du dann als Trainer ruhig bleiben? Das ist dann halt schwierig. So, also ich hoffe, ich konnte euch in den letzten 10 Minuten nochmal, und ich habe das schon ganz oft gemacht, aber für alle die vielleicht diesen Podcast jetzt neu hören, ne? Ich hoffe, ich konnte euch jetzt nochmal erklären, ja, ich weiß, dass die Leistung auf dem Platz immer auch einen großen Zusammenhang hat mit der HSV-Führung und mit allem dem, was in der Führung passiert. Nichtsdestotrotz habe ich schon im letzten Jahr, nein, Quatsch, Anfang diesen Jahres gesagt, und es zählt jetzt auch für 2018, möchte ich versuchen, mich im Laufe eines Jahres mit wenigen Podcast-Folgen mich mit der Vereinsführung zu beschäftigen und mit deutlich mehr Folgen mich eigentlich mit dem sportlichen HSV zu beschäftigen. Wohlwissend, wie gesagt, dass das beides nicht trennbar ist. Du kannst es eigentlich nicht trennen. Aber soll ich hier jedes Mal ins Mikrofon, wenn wir verlieren, wieder sagen, blöder Kühne oder was? Bringt ja nichts. Ja? Deswegen möchte ich mich in vielen Dingen einfach sportlich konzentrieren. Und deswegen habe ich vor ungefähr einer Viertelstunde gesagt, ich finde, sportlich hat sich der HSV in dieser Saison ganz gut entwickelt. Ja, und stellt euch mal vor, ich weiß, das ist wieder so blöd, aber ich finde, gegen Gladbach hätten wir nicht verlieren brauchen. Gegen Frankfurt hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Gegen Wolfsburg hätten wir definitiv gewinnen müssen. Ich finde, wir haben auch echt einige Spiele echt Pech gehabt. Ja, da kann man immer wieder sagen, das ist selbstverschuldet, ja, aber wenn man sagt, man hat unglücklich verloren, dann klingt es immer wie so ein schlechter Verlierer oder wie so ein schöner Redner, der immer nur alles schön malt. Aber ich glaube wirklich, das ein oder andere Spiel, da haben wir einfach auch mal Pech gehabt. Und stellt euch jetzt mal vor, wir hätten mal ein Spiel mehr gewonnen und ein oder zwei Spiele statt verloren, hätten wir mal unentschieden gespielt. Ich denke, das ist nicht wirklich unrealistisch. Also statt 15 Punkte hätten wir 20 Punkte gemacht. Wisst ihr was, Freunde? Dann wäre der HSV jetzt, dann würde der HSV auf Platz 12 überwintern und wir würden hier gar nicht so ein großes Rad drehen und ihr würdet auch nicht so eine XXL-Folge hören. Ja, es ist manchmal wirklich knapp dabei. Und mit 5 Punkten mehr kannst du, würden wir jetzt auf Platz 12 stehen. Also ich bin jetzt wirklich nicht unbedingt der absolute Schönredner, ne? Aber wir müssen auch diese Dynamik auch mal jetzt die Kirche im Dorf lassen. Viele Mannschaften um uns herum oder über uns genau gesagt haben nur 2, 3, 4, 5 mehr Punkte als wir. Und das ist bei einer ganzen Rückrunde mit 17 Spielen noch, ja, das ist keine Entfernung. Du musst jetzt mal eine kleine Serie starten. Aber apropos Serie. Ja, jetzt habe ich gehört bei Sky, der HSV hat jetzt seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen. Das ist richtig und das tut weh. Wisst ihr, was letzte Woche war? Also vor einer Woche, ne? Also mit dem Beginn der englischen Woche sozusagen, da hat man gesagt, der HSV hat seit 3 Spielen nicht mehr verloren. Da war, also letztes Wochenende war der HSV noch in einer guten Verfassung. Der HSV seit 3 Spielen nicht mehr verloren. Und nur eine Woche später sagt man, der HSV hat seit 4 Spielen nicht mehr gewonnen. Also da ist das Glas halb voll, ist es halb leer. Man muss sich da jetzt, glaube ich, nicht so sehr verrückt machen. Ich möchte mich in der Zukunft und auch im Jahr 2018 wieder auf das Sportliche konzentrieren, deutlich mehr. Ich werde immer mal wieder ein paar Folgen haben, wo ich natürlich auch über das große Ganze spreche, so wie es mir momentan vorkommt, wenn mir was ganz wichtig erscheint, weil natürlich hängt das alles zusammen. Aber nichtsdestotrotz möchte mich auf das Sportliche konzentrieren. So, und das ist mein Fazit jetzt auch für diese Hinrunde gewesen. Ich finde, der HSV hat fußballerisch natürlich nicht so geglänzt. Und natürlich, wenn man bedenkt, was der Kader kostet und wie er spielt, dann sind da immer noch leider viel zu große Welten dazwischen vom Anspruch. Aber ich glaube halt nicht, dass der HSV, dass das nur deswegen kommt, weil die Spieler keinen Bock haben, sondern es hat natürlich dann mit allem zu tun, ja, wie du dich als Spieler führst. Für mich das beste Beispiel ist Michael Gregoritsch, den habe ich eh nicht gern verkauft, ja, aber ich fand, du hast gesehen schon in der letzten Saison, was für ein Potenzial der Junge hat und trotzdem war den HSV-Fans nicht gut genug und das war ja nur Michael Gregoritsch und naja, so, und wenn der mal dann irgendwie was gewagt hat, ja, dann wurde er dann gleich mehr oder weniger ausgelacht. So, jetzt ist er bei Augsburg, jetzt fühlt er sich der Pudel wohl und Michael Gregoritsch hat in der Hinrunde 8 verdammte Tore geschossen. 8! Muss man sich mal vorstellen. Damit wärst du beim HSV aber Welten-Torschützenkönig, weil ich glaube, Kostic und wer war es noch, irgendwie 2 Spieler haben 2 Tore geschossen oder 3, ich weiß jetzt nicht so, ne? Aber nix, ja. Michael Gregoritsch 8, ist der gleiche Spieler. Und das ist ja nicht, dass der in Hamburg keinen Bock hatte zu spielen, sondern einfach, weil vieles nicht so gepasst hat. Und weil da auch nicht so ein Vertrauen herrscht und weil vielleicht auch im gesamten Verein, im gesamten Umfeld nicht so diese Leichtigkeit herrscht. Und das ist halt das, was Michael Gregoritsch als Beispiel ja, höchstwahrscheinlich jetzt als deutlich angenehmer empfindet in Augsburg. So, und es ist nicht ein neuer Trainer und es ist auch nicht neue Spieler, sondern ich glaube, und ich merke, jetzt drehe ich mich echt zum 17. Mal im Kreis, ich glaube wirklich, Gisdol versucht einiges, versucht jetzt auch spielerisch ein bisschen aufzubauen, ohne dass wir die anderen Dinge, die uns wichtig sind und die uns, ich sage jetzt mal, immer bewahrt haben, nicht wirklich abzusteigen, also Kampfkraft und Laufbereitschaft und so, das ist ja nicht eingeschränkt, aber wir versuchen spielerisch ein bisschen besser, wir haben eine bessere einen besseren Mix zwischen Perspektivspielern und gestandenen Spielern, das finde ich ist beides gut und darauf muss man aufbauen mit diesem Trainer, mit dieser Vereinsführung und dann versuchen irgendwie, ja, eine bessere Rückrunde zu spielen und ich finde das überhaupt nicht, das ist kein Wunschdenken, sondern ich denke, das ist recht realistisch, dass wenn wir jetzt ruhig bleiben und dieser Mannschaft Vertrauen schenken und mit allen, die darum, um diese Mannschaft herum arbeiten, wenn wir denen das Vertrauen schenken und die so ein bisschen Lockerheit bekommen, dann sollte es auch was werden mit der Rückrunde. Da bin ich mir ganz sicher. So, jetzt möchte ich nochmal wieder einen Schluck trinken von meinem San Pellegrino. Das habe ich jetzt ja nicht getan. Und jetzt kommt der spannende Moment, auf den ich jetzt mich wirklich sehr freue, weil wie gesagt, 3 Hörer haben mir ein Audio-File geschickt und ich habe nicht reingehört. Ich weiß jetzt nicht, was ist eure Meinung aktuell zum HSV. Aber wir hören uns das jetzt hier mal gemeinsam an, ne? Und der Erste, der etwas sagt, das ist der Stefan Tietke.
Hallo Hobbs, hier ist der Seitenspringer. Also ich glaube tatsächlich, dass es uns diesmal eventuell erwischen könnte. Ganz einfach deshalb, weil wir keine Punkte einfahren, egal ob wir gut oder schlecht spielen. Ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher, woran das liegt. Tatsache ist aber, dass wir keine Tore machen und dass wir einfach zu viele kleine, überflüssige Fehler machen, die dann ja wirklich fast schon auf Schülerniveau dafür sorgen, dass wir da hinten ganz einfache Gegentore bekommen. Ich weiß nicht, ob das abgestellt werden kann. Ich wüsste nicht, wie, denn dann wäre es ja längst abgestellt worden. Selbst Spieler wie Fiete oder andere, die wir wirklich ja im Grunde genommen haben, die versinken trotzdem so ein bisschen in der, ich würde nicht sagen Belanglosigkeit, aber zumindest in der Ineffektivität. Sie schaffen es eben zwar vielleicht gut zu spielen, aber eben keine Tore zu schießen. Ja, alles zusammen. Und die Tatsache, dass diese freudigen Momente wie nach Köln, nach Wolfsburg oder die sind einfach zu selten. Es macht auch nicht wirklich großen Spaß mehr, HSV-Fan zu sein, sag ich ganz ehrlich. Ich meine, das sagst du ja in deinem Podcast selber oft genug. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir am Ende abssteigen, einfach deswegen, weil ich im Moment nicht sehe, was passieren kann, damit das eben nicht geschieht. Beim 1. FC Köln zum Beispiel, ja, da weiß man ganz klar, was muss sich ändern, damit diese Mannschaft wieder punktet. Das kann ich mir da sogar vorstellen, aber der HSV spielt ja zum Teil wirklich richtig gut. Und wenn er dann trotzdem nicht punktet, ja, dann muss man sich vielleicht auch mal damit abfinden, dass es uns dieses Mal vielleicht dann doch, ja, reißt. So, ich bin ja nicht Hobbs, ich muss ja nicht 20 Minuten reden. Ich denke, das waren so meine Gedanken dazu. Tschö.
Ja, geil irgendwie, oder? Hey, Stefan Tietke alias Seitenspringer, vielen Dank. Du warst der allererste in der langjährigen Geschichte des Nur der HSV-Podcasts, der zu Wort kam, außerhalb des Moderators und ein, zwei Gästen oder so. Aber als ich das schon abgehört habe, habe ich gedacht, ey, Hobbs, wieso habe ich diese Idee nicht schon seit Jahren gehabt, dass dir Hörer auch mal Audio-Files schicken? Also wunderbar, finde ich sehr gut. Also vielen Dank schon mal dafür. Ja, und du hast natürlich das in zwei Minuten, du bist professioneller als ich, du hast in zwei Minuten das gesagt, wofür ich fast 40 Minuten gebraucht habe, dass es natürlich gefährlich ist, wenn man gut spielt und dann nicht punktet, das ist richtig. Du kommst aber dann zu dem Schluss, dass der HSV dann doch vielleicht mal absteigen kann. Ich denke das so wenig wie in den letzten Jahren schon nicht. Wir haben nun schon öfter auf dem Abstiegsplatz oder auf einem der hinteren Plätze überwintert und immer wieder hatte ich ein bisschen mehr Schiss. Dieses Mal habe ich es gar nicht so, weil ich sehe einige Mannschaften da draußen, die nicht so viel Potenzial haben wie der HSV. Ich will mich jetzt nicht wiederholen, aber alleine schon der Mix zwischen jungen, talentierten Perspektivspielern, auch ein Trainer, der die auch mal einsetzt und gestandenen Profis, die auch nicht immer ihren besten Tag haben, aber die dafür sorgen, dass wir eine ganz gute Achse haben. Also ich denke schon, hier in der Hinrunde wären locker zwei Siege mehr drin gewesen oder 5, 6 Punkte, nenn es wie du willst. Und schon wären wir auf Platz 12 gewesen oder auf Platz 11. Es ist alles so unglaublich eng beieinander und deswegen komme ich nicht zu deinem Schluss mit dem Abstieg. Ansonsten stimme ich dir in den ganzen Dingen zu. Und übrigens, du hast auch gesagt, es bringt nicht mehr so viel Spaß, HSV-Fan zu sein. Ich finde, das sieht man ja auch an den Zuschauerzahlen. Ne? Sehr erschreckend, wie wenig Zuschauer der HSV, das auch wieder gleichbedeutend ist, dass die noch mehr finanzielle Sorgen haben. Entschuldigung, dass wir noch mehr finanzielle Sorgen haben, aber da muss sich der HSV in die eigene Nase greifen. Wenn du so viele Jahre zu Hause schlecht spielst, ja, was erwartest du dann? Ich habe mich eh immer gewundert, warum noch so viele Menschen immer ins Stadion gehen. Und auch ich habe übrigens in diesem Jahr oder in dieser Hinrunde, hätte ich ein, zwei Mal schon ins Stadion gehen können und habe es nicht getan, weil ich gesagt habe, nee, irgendwie habe ich da keinen Bock drauf, wenn wir nachher nicht so gut spielen. Umso toller natürlich, dass wir ja immer mal so eine kleine Heimserie hingelegt haben. Ich finde, wir waren ja jetzt gar nicht so schlecht in diesem Kalender. Ja, in den Heimspielen, das sah in den letzten Jahren viel schlechter aus. Und wenn der HSV sich da stabilisiert und wenn der HSV im Jahr 2018 diese Heimstärke noch weiter wieder ein bisschen ausbaut und ein bisschen zementiert und untermauert, dann wäre das natürlich vorteilhaft und dann würden auch wieder mehr Leute ins Stadion gehen. Dann würde es wieder auch mehr Spaß bringen, sich das anzugucken, denn wir haben definitiv viel zu wenig gefeiert. Vielen Dank! Weiter geht es mit dem Ronny.
Moin Hopes, hier ist der Ronny, bei Twitter zu finden und der HSV 1887 seit 1987. Und ich wollte mal meine Meinung kundtun zu dem ganzen Thema, beziehungsweise zu der Hinrunde. Ich finde, es ist eine deutliche Leistungssteigerung zu finden, beziehungsweise auch zu sehen. Das ist nicht so wie manche hysterischen Twitterer jetzt den Kopf von Gisdol fordern, beziehungsweise von Todd. Ich kann mit dem Ganzen überhaupt nicht mitgehen, weil dann haben wir genau die gleichen Mist, wie wir das schon vor einem Jahr hatten. Ich finde, die Ruhe im Verein und rundherum als sehr angenehm. Des Weiteren, wie wir zu der Zeit mit den wichtigen oder mit den Key-Personen handeln, dass Peters verlängert hat, Ito verlängert hat, dass in der Jugend sich was hervortut, beziehungsweise dass die wesentlich besser spielen als noch vor Jahren. Endlich wird das wenigstens mal anerkannt. Wie gesagt, dann gehe ich weiter zum Jahresausklang. Uns fehlen mit Sicherheit die Punkte. Das ist, sollte jedem klar sein. Wir haben viel zu wenig Punkte geholt, wenn man sieht, mit welchem Aufwand wir die Spiele bestreiten. Es ist doch da teilweise schon fahrlässig, wie wir auch mit unseren Chancen umgehen. Aber da kann man in diesem Moment keinen Kopf von Gisdol fordern, finde ich, weil es ist doch ganz klar, seine Handschrift, eine Handschrift zu erkennen. Er setzt auf junge Leute, er passt die Taktik an. Natürlich möchte er auswärts ein bisschen defensiver spielen, aber auch da geht's ja bei Twitter hoch und runter. Mann, wie kann er nur? Warum macht er das? Jeder ist ja hier der Supertrainer mittlerweile. Ich finde, man sollte ihn machen lassen. Auch die neue, auch die Vorbereitung, in die Vorbereitung gehen auf jeden Fall. Das wird ein schweres Programm, ganz klar. Aber ich denke mal, wenn wir nicht so viele Verletzte haben wie zum Anfang der Saison, oder zum Anfang der Saison, dann sollten wir wesentlich besser dort aussehen und auch die Punkte holen. Ich hoffe heute, dass die Bremer nicht gewinnen, beziehungsweise nur punkten, sodass wir zumindest noch über dem Strich bleiben, sodass wir doch noch eine halbwegs ruhige Weihnachten haben. Wie gesagt, ich würde jetzt keine Panik schieben. Ich würde jetzt ruhig und besonnen bleiben oder beziehungsweise besonnen agieren. Vielleicht tut sich ja noch was auf in der Winterpause. In Sachen vielleicht noch einen Mann fürs Mittelfeld aufzutun, vielleicht so ein Polanski, der ja nicht so eine Riesenrolle spielt, den könnte man immer mal reinschmeißen. Ich glaube, der ist auch vom Typ nicht her schlecht. Und ansonsten muss ich immer wieder sagen, ich erkenne unter Gisdol endlich eine Handschrift, ich erkenne unter Gisdol einen Fortschritt, ich erkenne unter Gisdol, dass wir Fußball spielen und das war all die Jahre nicht so, wo der neue Leute kamen, wo ein Labbadia-Trainer war, ein Slomka, ein von Marwijk, ein von, wie sie alle hießen. So, von daher bleibe ich dabei. Gisdol soll eine vernünftige Vorbereitung machen. Alle Mann fit bekommen, gerade Ekdal, der so wichtig ist. Und dann sollten wir doch mit recht positiven Gefühlen ins Jahr 2018 gehen können. So, das war eine kleine Ausführung von mir. Vielleicht kannst du es ja benutzen. Erstmal einen schönen dritten Advents gewünscht. Viele Grüße aus Zahnebands, MV. Hau rein, Hubs.
Ja, großartig. Der HSV soll die Ruhe bewahren. Ronny hat es auch getan während der Aufnahme, was ich super sympathisch fand. Sensationell, sehr gut. Und natürlich dieser... Entschuldigung wieder, Mann, ich muss so aufstoßen, wenn ich dieses San Pellegrino trinke. Auch ein guter Gedanke war natürlich Verletzung, ja. Dass man sagt, was ist eigentlich mit den Spielern, die jetzt beim HSV noch nicht so gespielt haben? Was ist, wenn nur Wood wieder wirklich fit ist? Und natürlich Nikolai Müller. Wir denken alle noch, erster Spieltag, erstes Tor und dann beim Torjubel. Oh Gottes Willen, ne? Aber wie hat er die Saison begonnen? Und die ersten beiden Spiele hatten wir dann ja auch gewonnen. Und was ist, wenn Nikolai Müller zurückkommt, wenn andere Spieler, die jetzt vielleicht so ein bisschen angeschlagen sind, Ronny hat ja auch von Ekdal erzählt, ne, wir haben ja auch in den letzten Spielen gesehen, wenn der wirklich fit ist, und der war ja jetzt zum Schluss ganz, ganz fit, wie wichtig der ist, ne? Großartig. Aber bevor ich Ronny jetzt zu sehr lobe, mache ich noch einen kleinen Break, weil er hat uns nämlich, oder mir, noch einen zweiten Audio-File zugesendet, und den will ich sofort jetzt mal abspielen.
Eine Anmerkung vielleicht noch zu den Schiedsrichtern beziehungsweise zum VAR. Ich finde, auch das ist ein Thema leider bei uns, dass wir deutlich benachteiligt werden von den Schiedsrichtern, von VAR. Viele Situationen, die zu unseren Ungunsten gepfiffen werden können, sind denn auch zu unseren Ungunsten gepfiffen worden. Teilweise auch überhart bestraft worden. Wenn ich mich da so an manche eine rote Karte bzw. Elfmeter erinnere, was vielmehr nicht zu unseren Gunsten bewertet wurde. Ja, auch gestern wieder so ein Handspiel. Tja, da weiß ich nicht, was der VAR macht. Auch in den anderen Spielen oder bei Diekmeier, sage ich mal, man sieht, wie Diekmeier auf einer Linie steht. Es hätte eigentlich zählen müssen, auch... teilweise Elfmeter auch in der Gesamtkonstellation hätten gegeben werden müssen, sehe ich so, auch wenn, wie ich finde, in der Bundesliga viel zu schnell gefallen wird. Aber da klafft auch deutlich eine Lücke zwischen dem, was bei Bayern, sage ich immer, zum Beispiel gepfiffen wird oder anderen Mannschaften gegenüber bei unseren. Wir dürfen auch nicht den Mund aufmachen, das muss man auch dazu sagen. Man sieht auch nicht, dass man verantwortlich den Mund aufmacht, während bei anderen Vereinen doch hier und da mal die Schiedsrichter auch an den Pranger gestellt werden. Ich hoffe nicht, dass es aus dem Relegationsspiel noch resultiert, KSC gegen HSV. Aber so das Gefühl habe ich schon seit langem. Und ich finde, wenn man selbst mal Fußball gespielt hat, jetzt kommen bestimmt wieder alle, ja, aber und so weiter und so fort. Ich habe selber Fußball gespielt, ich weiß, wie das ist, wenn du gegen 12 Mann spielst oder 11,5, wie auch immer man das sehen möchte. Es ist nicht so einfach, du musst mit dem Fuß zurückziehen, du darfst nicht so in die Zweikämpfe gehen wie die anderen, das hemmt schon. Und wenn man weiß, dass er doch eher bei uns im Strafraum pfeifen würde als im gegnerischen, dann ist es schon sehr, ja, sehr, sehr bitter. Gut, wie gesagt, das war noch eine kleine Anmerkung. Ich finde, den Punkt sollte man auch mit reinbringen. Ne?
Hei, immer diese Geschichte mit dem Schiedsrichter. Ronny, da haben wir eine etwas andere Auffassung. Natürlich rege ich mich auch auf, besonders während des Spiels oder direkt nach dem Spiel. Gerade in den letzten Spielen hätten wir dieses Ding, ich glaube gegen Frankfurt war das, ne, wo der Ito umgerissen wird und wo der Kostic der auf den Fuß gehauen wird und wir kriegen zweimal keinen Elfmeter. Aber ich habe das, glaube ich, auch schon in der letzten Sendung gesagt, das waren jetzt aber auch keine klaren Elfmeter. Den geben einige, okay, aber den geben andere auch nicht und in diesem Fall nicht. Also ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass der HSV wirklich benachteiligt wird. Sehe ich nicht so. Ich habe die einzige Mannschaft, die bevorteilt wird, für mein Gefühl, ist der FC Bayern München. Aber wenn man dann sich die wahre Tabelle anguckt am Ende der Saison, wo ja unabhängige Journalisten am Ende gucken, okay, wo waren welche Schiedsrichterentscheidungen am Ende nachher falsch, Da muss man sagen, selbst Bayern München wird gar nicht bevorteilt. Ne? Man denkt das immer so. Ne? Ich habe das Gefühl, die werden manchmal von den Fernsehkommentatoren werden die auch bevorteilt. Ne? Wenn dann Vidal irgendwie sich fallen lässt, dann ist das irgendwie ein cleverer Hund, ja, mit seiner ganzen Routine. Und wenn beim HSV einer fällt, dann heißt es unsportlich. Ne? Am Ende ist es beides mal unsportlich. Aber gut, anyway, das ist so. Aber nichtsdestotrotz, Ronny, herzlichen Dank für deine beiden Einsendungen, deine beiden Audio-Files. Finde ich wunderbar, tolle Stimme, angenehm zuzuhören. Und man merkt ja auch so diese Leidenschaft beim HSV. Das hat man beim Stefan gemerkt, das merkt man beim Ronny auch. Und ich gehe mal davon aus, das hört man jetzt beim Markus auch, denn das ist der dritte und letzte im Bunde. Und dass der mir kurz vor Aufnahmebeginn noch einen Audio-File geschickt hat, finde ich sensationell. Weil Markus war der Erste, der mir ein Audio-File geschickt hat. Der ging aber über 20 Minuten. Und da habe ich ihm geschrieben, ich habe gesagt, ich kann mir aber vor der Aufnahme das nicht alles anhören. Ich kann noch nichts zusammenschneiden. Entweder du nimmst jetzt noch was auf oder ich kann es leider nicht benutzen. Und jetzt hat er mir eine geschickt. Über 2 Minuten. Sensationell. Das kriege ich noch rein. Super. Hier ist Markus Möller.
Moin Leute. Hier ist der nur der Markus von Twitter und ich wollte mal ganz kurz etwas zum HSV sagen, insbesondere zur aktuellen Lage und zur Kritik an Markus Gisdol. In meinen Augen ist Markus Gisdol der beste Trainer, den wir seit Thorsten Fink mindestens haben. Er hat es geschafft, 2/3 Krisen zu überwinden. Erstmal die Krise, die mit Labbadia angefangen hat, die er dann auch noch 5 Spiele weitergeführt hat, die er dann rumgerissen hat. Dann die Krise, die nach der Niederlage gegen Augsburg und nach der Niederlage gegen Darmstadt begann, die dann beendet wurde mit einem wahnsinnig schrecklichen Spiel gegen Mainz und halt dem Klassenerhalt gegen Wolfsburg. Und jetzt die Krise, die von Spieltag 3 bis Spieltag 11 lief, die hat er auch geschafft zu beenden. Und das ist eine Qualität, die kein Trainer vorher hatte. Denn alle Trainer bei uns, die vorher da waren, sind mit der ersten Krise baden gegangen. Wirklich alle. So. Die haben die nicht mehr rumgerissen. Egal, ob Labbadia, ob Bert van Marwijk, ob Zinnbauer, allesamt sind draufgegangen. Vielleicht wäre Gisdol jetzt unter Beiersdorfer auch schon draufgegangen, aber naja, wir werden es nicht erfahren. Auf jeden Fall hoffe ich, dass Heribert und Jens auf jeden Fall auf Gisdol vertrauen und ihm die Chance geben, das weiterzumachen. Denn wir werden niemals aus dieser Abstiegsspirale rauskommen, wenn wir nicht mal zumindest einem Trainer bis zu einem Sommer vertrauen und ihn dann entweder austauschen durch einen anderen, aber man hat ja im Sommer Zeit, einen richtigen Trainer zu finden, oder aber man gibt ihm halt wieder eine zweite Vorbereitung und er hat Zeit, sein Spielsystem weiter zu implementieren. Ja, das war es auch. 2 Minuten ist krass schwer einzuhalten, für mich vor allem, weil ich sehr, sehr schnell abschweife, aber okay. 2:07, das sollte passen.
Ja, danke an nur der Markus. Ich weiß nicht, irgendwas ist mit dem Audio-File schiefgegangen. Da war noch irgendwas zum Schluss, aber irgendwie habe ich es nicht mehr importiert bekommen. Ich verstehe das nicht, aber Markus, ich hoffe, du entschuldigst das. Aber nichtsdestotrotz, deine Ausführungen waren natürlich auch gut und was ich nicht gedacht hätte, als wir diese richtig emotionale Diskussion hatten nach dem Gladbach-Spiel und ich meinen Twitter-Usern aufgerufen habe, schickt mir ein Audio-File, da hätte ich nicht gedacht, dass alle, die mir ein Audio-File schicken, eigentlich sagen, halte dann Gisdol fest. Ja? Da waren ja auch einige Gisdol-Kritiker dabei. Das ist jetzt von mir auch nicht ausgesucht gewesen, sondern das waren die 3 Hörer, die mir etwas geschickt haben. Und alle sagen eigentlich, halt dann Gisdol fest. Und natürlich, Markus, du hast eben auch gesagt, ich glaube, es liegt wirklich an der Führung aktuell, dass sie Gisdol weiter vertrauen und halt nicht so eine Hire-and-Fire-Mentalität an den Tag legen, wie das unter Jarchow der Fall war oder nachher auch so ein Stück weit unter Beiersdorfer. So, also ich denke, der Hamburger Sportverein im Dezember 2017 ist ausreichend besprochen worden. Somit bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich bei euch zu bedanken. Das war ein unglaublich motivierendes Jahr für mich als HSV-Podcaster. Ein tolles Treffen gehabt mit dem HSV, aber auch so viele neue Hörer bekommen, so viele Hörer wie noch nie. Also das ist natürlich auch für mich unglaublich motivierend. Und keine Sorge, egal wie der HSV spielt, ich bin natürlich akustisch auch im nächsten Jahr an eurer Seite. Ihr könnt mir auch gerne bei Twitter folgen, der Hobbs, und natürlich auch diesen Podcast mit nur der HSV-Podcast. Und dann werden wir auch ein gemeinsames, spannendes 2018 erleben, an dem der HSV natürlich nicht absteigen wird und wir uns wieder trotzdem aufregen werden und uns freuen werden. Emotion pur, so ist es nun mal beim Fußball und das ist ja auch unser HSV. Ja, liebe Freunde, jetzt bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als mich zu bedanken und euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Schöne Weihnachten und ja, viel Gesundheit und viel Glück und für den HSV natürlich viele Punkte. Dann im neuen Jahr. Ne? Macht es gut, kommt gut rein. Wir hören uns 2018 wieder. Dankeschön, nur der HSV. Tschüss aus Hamburg.